Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und ihr seid schon mittendrin in Folge 252 unserer kleinen Werder Bremen Enzyklopädie, würde ich fast mal sagen, so lange wie es uns schon gibt. Hallo alle, hallo Jan.
Hallo Thomas. Ja, Folge 252, ich würde jetzt zwar sagen, noch nicht richtig mittendrin, aber wir stehen quasi in der großen Eingangshalle unseres üppigen 252er Palasts.
Ja, um es noch genauer zu sagen, wir stehen auf dem 5-Meter-Brett mit Badekappe, halten uns die Nase zu, aber springen noch nicht. Jetzt vielleicht.
Da kommen wieder die alten Stadionbad-Erinnerungen hoch. Ja? 5-Meter-Turm, 10-Meter-Turm, 7 Badehosen an und Arschbombe vom Zehner.
Ja, ach so, ich dachte, wieder runtergeklettert dann.
Nee, ich doch nicht. Hallo.
Ach so. Apropos reinspringen, lass uns mal in den Samstag reinspringen. Work-Love-Balance, da waren wir uns schnell einig bei dem Titel, oder? Ja. Der holt uns doch irgendwie so ein bisschen ab, finde ich.
Ja, total. Und trifft dann ja auch den Verlauf des Tages und das Ergebnis des Spiels sehr gut.
Ja.
Ich würde sagen, unterm Strich kann man rausgehen mit, ist jetzt kein Spiel, das in die Annalen der Vereinsgeschichte eingeht. Ja, aber effektiv, sehr effizient. Und mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann.
Ja, ey, und ich möchte auch vielleicht in den nächsten Minuten, wenn du mich nicht zurückhältst, nochmal ein Plädoyer für die Schönheit, für die Grazie eines dreckigen Arbeitssieges, würde ich nochmal ein Plädoyer für halten. Denn mir ist das in der Nachbetrachtung irgendwie ein bisschen zu negativ weggekommen, dieses Spiel. Ich fand vor allem die erste Halbzeit im Rahmen unserer Möglichkeiten und in der Entwicklung, also das Beste, was wir in dieser Saison gespielt haben. Und fand eigentlich, bis auf die Chancenverwertung, war das eine Blaupause für den Horstball, würde ich fast mal behaupten. Da können wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer einsteigen. Ich möchte noch einmal kurz sagen, Work-Love-Balance, ne? Dreckiger Arbeitssieg, soweit sollte der Bezug klar sein. Und dann war es ja das Duell der Liebe. Ja. So.
Und nicht nur für Werder und St. Pauli, sondern auch für Thomas und Jan.
Ja, da kannst du gleich mal das Tagebuch öffnen, ja, und unsere Gedichte, die wir uns geschrieben haben, tagsüber, genauer zitieren. Aber gut, rein sportlich gesehen musste man sagen, und das fand ich dann auch gut und das hat mich dann auch glücklich gemacht nach dem Tag. Liebe hat Grenzen, ja, Job ist Job, die 3 Punkte bleiben hier. Die brauchen wir.
Ja, und trotzdem haben wir es wir haben uns die 3 Punkte in einer sehr freundschaftlichen Art und Weise unter den Nagel gerissen, nämlich indem wir nur das Nötigste getan haben und immer darauf geachtet haben, dass unsere Freunde von St. Pauli möglichst nicht schlecht aussehen dabei.
Ja, ne, gut, dass sie dann nur übers Tor geschossen haben, ist ihr eigenes Problem.
Ja, ne? Ja, aber auch mehrfach gehört dann zur Wahrheit.
Richtig, ne? Aber mit deinen klugen Worten runden wir das Ganze ab und haben damit auch erklärt, warum dann der Wortteil Balance. Ja. Noch dazu gehört, denn jetzt ist Länderspielpause und wir, ja, trudeln gar nicht benommen rein, torkelnd, sondern gehen aufrecht und sind einigermaßen im Gleichgewicht.
Ja, und vor allem lässt es auch genügend Interpretationsspielraum für die Fantasie, was die kommenden Spiele angeht. Denn wir hatten das letzte Mal schon festgehalten, da kommen jetzt eigentlich kommt jetzt eine schöne Reihe an Gegnern, wo wir, denke ich, mit Fug und Recht sagen können, auch gemessen am bisherigen Saisonverlauf, die sind eigentlich alle auf Augenhöhe, sind alle schlagbar. Ich hab Bock, also ich habe jetzt schon Bock und denk mir gerade auch wieder Länderspielpause.
Ja. Aber die letzte kam uns ja sehr gelegen, weiß ich noch.
Ja, stimmt, kam uns sehr gelegen. Und es gibt ja dieses Jahr, glaube ich, sogar noch eine, ne?
Gibt ja.
Doch, Ende November, Anfang Dezember, da irgendwo gibt's, glaube ich, noch mal eine.
Ja.
Deswegen, ja, nervt immer ein bisschen. Aber ich sag mal so, bei der nächsten Länderspielpause, da werden wir sagen, jetzt noch mal tief Luft holen, ne, damit wir den Platz in den Champions-League-Rängen verteidigen können. Ne?
Ja, also ich habe allerdings auch ein bisschen Angst, dass Julian Nagelsmann das ganze Projekt Trump-WM noch in den Sand setzt und im Winter dann Horst Steffen abgeworben wird, um den deutschen Fußball neu aufzubauen. Wer weiß.
Ja, ja. Er verkauft es dann wahrscheinlich als politische Protestaktion gegen die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Ja. dass er das Team quasi vercoacht hat, damit sie die Qualifikation. Nee, egal. Also
das ist ein anderes Thema. Da können wir nochmal eine extra Ausgabe drüber machen, ob man jetzt bei den USA nicht die Katar-Maßstäbe anlegen müsste und ob man dann noch Lust auf Fußball hat. Ja, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Lass uns doch erstmal auf die wirklich wichtigen Dinge gucken, nämlich auf uns selbst.
Ja, die, genau.
So die wirklich schöne wichtigen. Nabelshow.
Ja. Ne? Aber ich würde ganz gerne.
Es war ja wirklich durchgehend, es war ja fast schon fußballromantischer Tag auch.
Ja, also deswegen, das können wir ganz gerne nochmal aufgreifen. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Punkt wirklich passt, aber ich wollte dir auch nochmal sagen und dir das vergewissern. Ich muss dich gar nicht zurückhalten, denn die Wahrnehmung hatte ich auch in Bezug auf komisch, wie einige Fans so Werders Leistung eingeschätzt haben nach dem Spiel. Mhm. Deswegen, da bin ich in der Sache bei dir, können wir nochmal genauer drauf gucken nachher, aber ja, ich bin da rausgegangen aus dem gesamten Tag und habe gedacht, genau dafür es war das perfekte Puzzleteil für die Entwicklung, die wir vorhergesagt haben, ja. Das Team muss jetzt reinkommen, muss sich besser kennenlernen, es braucht diese kleinen Erfolgserlebnisse, die nicht oft schön sind, aber die am Ende einfach einen Sieg bedeuten und die zahlen ein auf die Karte, wo wir hinwollen. So.
Ja, richtig, genau das. Ne? Dann lass uns doch in das Spiel reinspringen. Ja, ne? Ich würde nämlich jetzt wirklich mal die These aufstellen, dass diese erste Halbzeit wirklich für den Stand, auf dem wir uns wähnten, fand ich das nahezu überragend. Also manche lachen mich jetzt vielleicht aus, aber ich saß Block 37, ne, also direkt an der am St. Pauli Fanblock, aber Oberrang, und gerade in der ersten Halbzeit konnte ich das Offensivspiel wirklich sehr, sehr gut beobachten. Ne? Das Tor fiel ja auch schon sehr früh. Wir haben uns da ein paar Mal durchkombiniert. Wir hatten eine klare Idee. Ja. Die Rolle von Romano Schmid, wo ich erst dachte, was macht der?
Falsche Neun.
Geh mal auf deine Position. Ach, das ist deine Position. Ja. So, ne? Fand ich einen total cleveren Move. Ne, der St. Pauli wirklich vor Wahnsinnsprobleme gestellt hat. Also könnte man fast schon in die Kategorie ausgecoacht einsortieren, würde ich sagen. Denn dieser kleine Romano, dieser Wühler und Stresser und Nerver und Rumstocherer, ja, der hat es da wirklich geschafft, diese komplette St. Pauli-Abwehr, die ja sonst, ne, sprachen wir in der letzten Ausgabe drüber, zweitbeste Defensive in der vergangenen Saison, hat die da komplett aus ihren einstudierten Abläufen rausgeholt. Ne? Wir haben mit drei Leuten gepresst, wir sind geil nachgerückt im Mittelfeld, super flexibel, auch Puertas und was die für Bälle geholt haben, das sah nicht immer gut aus, aber das war schon, also man hat echt gemerkt, dass St. Pauli da relativ ratlos war, muss man sagen.
Und ein weiteres Indiz dafür, was du seit der Verpflichtung von Puertas ja nicht müde wirst zu betonen, hat dieses Spiel jetzt schon ein weiter hinten gespielt?
Ja.
Auf der 8? Und da quasi mit Jens Day sozusagen diese Dreierreihe komplettiert. Und das hat super geklappt. Also das ist sowieso etwas, also jetzt mal, man kann ja darüber streiten, ob man das jetzt toll fand, was Werder da abgerissen hat oder nicht. Aber was ich halt wirklich, wirklich bemerkenswert finde, und das ist für mich auch ehrlicherweise eine riesige Überraschung, wie schnell das Team offensichtlich in der Lage ist, mit ganz unterschiedlichen taktischen Vorgaben des Trainers klarzukommen und die auch umzusetzen. Denn ich weiß noch, wir haben das immer als eines der großen Mankos der Mannschaft unter Ole Werner gesehen, dass wir relativ statisch in diesem 3-5-2 gefangen waren.
Richtig. Ne?
Und immer gesagt haben, oh Gott, wenn der jetzt auf Viererkette umstellen würde, die würden das alle überhaupt nicht geschissen kriegen. Und es lässt zumindest die Vermutung zu, dass es eben auch ganz entscheidend eine Frage des Coachings und des Erklärens ist, was die Mannschaft tun muss, wenn es darum geht, sich verändernde taktische Vorgaben des Trainers umzusetzen. Und das sieht unter Steffen wirklich bemerkenswert aus. Wir haben jetzt, glaube ich, in den ersten 6-7 Spielen haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, 3-4 ganz unterschiedliche Grundordnungen gesehen. Mhm. Ja, und das finde ich, ist für mich eigentlich eine der größten Erkenntnisse auch aus diesem St. Pauli-Spiel, dass es wirklich so gut klappt.
Ja,
also das
richtig. Entschuldige.
Ja, wollte nur sagen, ne, dass sie halt eben offensichtlich in der Lage sind, in einer guten Erklärung und in einem guten Coaching sehr, sehr unterschiedliche Vorgaben auch wirklich relativ erfolgreich umzusetzen.
Ja, richtig. Ne? Und stimme ich dir völlig zu, finde ich auch gut, dass wir mit Horst Steffen einen Trainer haben, der den Matchplan offenbar stärker auch am Gegner ausrichtet,
genau,
ja. Ne, als das Ole Werner gemacht hat und jetzt vielleicht bei RB Leipzig mit dem Ole-Ball auch gar nicht mehr so muss, ja. Mhm. Entschuldige. Aber für ein Team wie Werder Bremen in dieser Phase ist das, glaube ich, eine gute Nachricht auf vielen Ebenen, ne? Nämlich auch, dass die Spieler das verstehen, dass der Trainer diese Herangehensweise hat, begrüße ich persönlich auch, ne? Und dass die Spieler dann auch so taktisch flexibel sind. Und dann halt auch, und das muss ich auch sagen, und dann halt auch in der ersten Halbzeit gleich bestätigt werden nach 2 Minuten.
Ja, genau.
Denn dieses 1:0, Alter, und das ist genau das ist der zweite Entwicklungsschritt, über den ich mich so gefreut habe. Das ist so Horst-Steffen-Ball. Ja, und das ist genau das, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass es noch nicht geklappt hat, weil es manchmal im Mittelfeld bei diesen One-Touch und bei den Laufwegen manchmal noch eine halbe Sekunde länger dauert durch das neue Personal, weil Puertas noch den Kopf hochnehmen muss, ne? Mhm. Weil Bangula noch nicht im richtigen Moment losläuft und so weiter. Wenn du dir das 1:0 anguckst, ne, dann ist das genau diese eine Entwicklungsstufe, dieses eine Level weiter. Das ganze Tor fällt nicht ohne diesen mega riskanten Vertikalball von Koulibaly. Mhm. Damit beginnt der Angriff.
Auf die rechte Seite rüber, ne?
Ja. Nee, hinten von halblinks vertikal flach in die Mitte zum entgegenkommenden Bangula, ja, der nicht mehr gucken muss, sondern den Ball sofort springen lässt. Auf Puertas, der im richtigen Moment da ist, um den aufzunehmen, ihn direkt weiterleitet, ich glaube zu Romano, glaube ich, und der legt ihn dann weiter. Und dann ist im Prinzip, haben wir schon die Wiese offen. Ne? Aber genau diese Vertikalpässe sind die von Koulibaly von ganz hinten raus, oder auch Hein hat die viel gespielt, die in den ersten Spielen manchmal nicht angekommen sind, wo wir gesagt haben, ne, Koulibaly, ja, riskanter Ball, aber er probiert's nochmal. Und in dem Fall eröffnet er den Angriff zum 1:0 mit genau so einem Ball und du siehst, die Abläufe sind diese eine Nuance weiter, nämlich wir haben diese halbe Sekunde und stehen plötzlich vorm St. Pauli-Tor, ja, und Bangula kommt entgegen, nimmt den Koulibaly-Ball auf in der eigenen Hälfte, lässt springen und am Ende schließt er ab, ja, und schießt das Tor. Und das war wirklich, also wo ich dachte, okay, das muss jetzt Horst, also da wird's feucht im Höschen, sag ich mal. Spontaner Milcheinschuss, wenn er das gesehen hat, dass das nach einer Minute plötzlich aufgeht.
So sah er auch aus, ne? Er hat sich auch wirklich sehr gefreut über das Tor und
mega.
Koulibaly sowieso wieder ein geiles Spiel gemacht. Also.
Ein super Spiel gemacht. Ja. Ich habe ihn mir bei Kickbase gekauft dachte ich, Overpay, aber das lohnt sich vor 2 Wochen. Mhm. Das Geld ist schon wieder drin, ey. Der Typ ist so eine Rakete. Ja. Es gab dann in der ersten Halbzeit ja noch mehrere dieser Angriffe. Ne? Es gab auch diese eine Traumkombination von rechts eingeleitet über Jinma Puertas, verteilt ihn nach links. Agu legt ihn flach zurück in den 16er und da ist dann Sugawara. Ja. Mitgelaufen.
War für mich der schönste Spielzug der ersten Halbzeit.
Ey, und war genauso schön wie das 1:0 und genauso vom Reißbrett und genauso praktisch darauf aufgebaut. Also die Basis war wieder dieser riskante Vertikalpass, One-Touch und dann müssen die Abläufe stimmen.
Ja.
Und
und wenn das ist eine Übungssache, ne? Das wird halt von Woche zu Woche besser.
Genau, und ich finde, so gerade in der ersten Halbzeit hat man diese Verbesserung innerhalb einer Woche wirklich beeindruckend gesehen. Also muss ich wirklich sagen, das fand ich wirklich richtig stark.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich fand auch Hein wieder gut.
Ja.
Also sowieso, also deswegen, ne, das sind für mich, das sind so die kleinen Nebenaspekte, die mich ehrlicherweise an diesem Spiel vor allem sehr gefreut haben. Also zu sehen, dass eben Hain eine weitere gute Leistung abliefert, hat auch wieder ein paar Szenen auch im 1-gegen-1 gehabt, wo sich der Eindruck aus dem Bayern-Spiel komplett bestätigt hat. Lange oben bleiben, breite Brust, ja, und so den Stürmer halt eben so zu verunsichern, weil der Torwart sich einfach nicht bewegt. Ja, im 1-gegen-1. Das war cool und wie gesagt, was wir gerade schon über Koulibaly gesagt haben, genau das Gleiche. Komischerweise sind auch genau diese kleinen Wahrnehmungen führen dazu, dass ich jetzt auch bei Agu gedacht habe, ja scheiße, der fällt jetzt lange aus, aber das kriegen wir irgendwie hin. So,
ja,
war halt so der Gedanke.
Das war ja auch schon in der ersten Halbzeit, ne?
Ja. Kann ich mich noch wie unglücklich ist das denn? Ey, das ist ja noch nicht mal was, wo du den St. Pauli-Spieler irgendwie für glatt ziehen kannst. Ne? Das ist ja einfach nur wirklich unglücklich.
Dachte ich auch im ersten Moment. Ich weiß noch, Block 37, ne, das war ja wirklich am anderen Ende des Stadions sozusagen. Und in dem Moment, das war ja so kurz vor der Halbzeit, ne, waren gerade so drei Leute aufgestanden und wollten durch zum Bier holen oder auf Klo. Und wirklich, ne, dann lief dieser Konter. Und ich hatte wirklich nur diesen Arsch vor Augen, ja. Weil der direkt vor mir stehen blieb und, oh, was ist denn da los? Ich so, ey, du Penner. Ja. Hab's natürlich nicht gesagt, nur gedacht. Aber dachte schon, als ich so am Arsch vorbeigeguckt habe, hatte ich nur so diesen kleinen Ausschnitt, wo man sehen konnte, wie Agu sich vertritt.
Ja.
Ne? Ja. Und ich habe überhaupt nicht gesehen, was drumherum passiert ist. Nur zwischen Arsch und... zwischen Arsch und Knie diesen Auer-Moment am anderen Ende des Stadions und das schon so, oh, ja, bitter.
Ja, und vor allem auch bitter, weil man das Gefühl hatte, dass er so langsam in Tritt kommt, ne? Wir hatten ja jetzt auch wirklich Agu-Spiele in der ersten Phase der Saison, wo wir dachten, Alter, was ist denn los, Junge?
Ja.
Raff dich mal. Ja, und jetzt wird er uns wieder mehrere Monate fehlen. Wird Isaac Schmidt zu viel Spielzeit kommen, nehme ich an.
Ja, wer auch sonst, ne? Ja. Also Linksverteidiger haben wir ja nun wirklich, das scheint ja ein Fluch zu sein. De Mann lange verletzt und Wöber war eingeplant, auch lange verletzt. Agu war ja eigentlich schon die dritte Option, weil der ja eigentlich als Rechtsverteidiger eingeplant war.
Ja, genau. Ne?
Jetzt auch noch verletzt.
Ja.
Die Frage ist jetzt, wir haben zwei Linksfüße in der Innenverteidigung. Kann davon einer außen spielen oder wird es Isaac Schmidt?
Ey, da bin ich ja noch immer noch traumatisiert. Marco Friedl auf Linksverteidiger, ey. Pff.
Ja, ich glaube, er selbst auch.
Ja, wirklich.
Das waren wirklich seine schlimmsten Momente.
Er selbst
Isaac Schmidt kam rein, eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, ne? Und aber... Ich fand es schon relativ beeindruckend, auch wenn man sagen muss, dann, ne, in der zweiten Halbzeit können wir ja auch gleich drüber sprechen, denn ein paar Abers haben wir ja auch erkannt, war ja nicht alles Gold jetzt. In der zweiten Halbzeit ging es dann natürlich nicht mehr darum, so kombinationssicher nach vorne zu spielen. Insofern konnte sich Isaac Schmidt auch ein bisschen aufs Verteidigen konzentrieren, was, glaube ich, auch ganz gut war, ne, auf der ungewohnten Position. Aber er hat nichts mehr zugelassen, ne?
Ja.
Muss man sagen. Also da kam nichts mehr. Auch wenn wir das mal kurz zusammenfassen. Die einzige Chance erste Halbzeit St. Pauli war irgendwie siebte Minute schon. Das war dieses Ding, das Hain gut pariert, wo Kaas einmal durch ist. Ne? Das ist, glaube ich, der einzige Fehler von Koulibaly oder einer von zwei, weil der Ball geht in seinen Rücken.
Ja, er hat noch einen doofen Fehlpass drin.
Später dann in der zweiten Halbzeit. Ja, genau. Ne? Richtig. Den habe ich auch noch auf dem Zettel. Und ansonsten hat St. Pauli nichts aufs Tor gebracht. Ja, nichts.
Genau.
Ne? Und wir hatten ja auch noch die Chance nach dem Standard von Koulibaly zum Beispiel, wo er freistehend aus 11 Metern.
Mit seinem schwachen Rechten, ja genau.
Ne, man sagt nur 1-0, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich anguckt, wie Freiburg bei uns 3-0 gewonnen hat, wir hätten mindestens 2-0 zur Pause.
Ja, und da haben wir dann ja auch noch gar nicht über Čović und Boniface gesprochen. Also, ne, das sehe ich auch so. Das ist für mich ein Fußballspiel, was genau so was genau so, keine Ahnung, 100 Mal in ganz Europa im Jahr gespielt wird, ja, mit Chancen, ja, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, dann geht's trotzdem nur 1-0. Nee, also in der Summe, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, ja, in der zweiten Halbzeit wirkte es dann zumindest am Anfang auch deutlich weniger bei Werder, aber auch da die Erkenntnis für mich, ja, dass diese Phase jetzt erstmal zu nutzen, um sich auch defensive Stabilität zu holen, das fand ich, haben sie gut gemacht. Ja, also ist wirklich erwachsen zu Ende spielen in einer Konstellation, die so echt relativ neu ist, ne? Das finde ich okay.
Ey Mann, und Fußball besteht nicht nur aus Hackentricks, ja, und aus Scorern und aus Fallrückziehern. So, das sind wir, ich meine, wir sind nicht Bayern München und wir, ne, dem habe ich auch schon gepostet irgendwie, wem das zu wenig Spektakel ist, der soll einfach Wrestling gucken, ne, wenn er Show haben will. Aber das ist halt einfach, das ist, Handwerk jetzt, ja, das ist Basisarbeit, dass du solche Spiele gewinnst. Wir hatten bisher nur sehr starke Gegner, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, welches Auftaktprogramm wir hinter uns haben mit 7 Punkten im Vergleich zu anderen. Ne? Da stehen wir nämlich einigermaßen gut da, aber dafür mussten wir dieses Spiel gewinnen.
Ja. Ne?
Wir brauchten dieses Spiel, diese 3 Punkte, um zu sagen, so, jetzt sind wir auf Kurs. Und da finde ich, die Schönheit eines Arbeitssieges, meinte ich, ne? Aber verteidigen und dreckig zu spielen und auch muss ein bisschen auch Respekt haben vom Team wie St. Pauli, die wirklich eklig zu spielen sind.
Ja.
Und da nichts zuzulassen und das Ganze zwar nur 1-0, aber eigentlich gefühlt vom Spielverlauf 3-0.
Ja, ich glaube, da liegt halt auch
kontrollieren.
Viel, ich glaube, da liegt also halt auch viel, viel Wahrnehmung von meckernden Fans. Ne, ich glaube, da ist auch viel, viel Meckerei fußt halt auf der Erinnerung. Ey, die letzten 30 Minuten habe ich aber Blut und Wasser geschwitzt. Ob der lediglich 1-0 Führung. Ne?
Ja.
Also das so
verstehe
so, ich. Ja, naja, also verstehen. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht, weil ich bin bei dir in der Beurteilung des Spiels, ja. Aber ich kann die Angst verstehen, da sind wir ja gebrannte Kinder, ja, dass du halt eben sagst, ey, wie wichtig wäre hier ein Sieg, aber wir führen nur 1-0, ey, bitte legt jetzt ein zweites nach, bitte, bitte.
Ja.
Und wenn du dann Phasen hast, wo Werder einfach in erster Linie mit Verteidigen beschäftigt ist, dann wird die Wahrnehmung größer, die sagt, ja, mach doch was, schieß doch lieber erstmal noch ein zweites, bevor euch hinten reinstellt. Aber da gibt's halt eben auch noch einen Gegner auf dem Platz, der da auch noch ein Wort zu reden hat.
Ja. Und genau in die Falle sollte man eben nicht tappen, ne? Dann zu meinen so, und jetzt dönern wir sie nochmal, ja, und ziehen die hier 3-0 ab. Nee, so funktioniert das nicht. Aber du hast schon recht, ich meine, hast du Blut und Wasser geschwitzt in der letzten halben Stunde?
Ja, aber gar nicht. Ja, aber gar nicht, weil Pauli so viel Druck gemacht hätte, sondern einfach nur, weil ich weiß, wie schnell auch völlig unverdient nach einem Standardenball einfach mal reinplumpsen kann.
Das stimmt.
Und weil ich halt einfach wirklich auch in das Spiel reingegangen bin mit der Einstellung, ey, das ist so wichtig, du musst hier mit einem Sieg rausgehen. Wenn du hier nicht mit einem Sieg rausgehst, dann hast du 2 Wochen lang dieses Ganze mit, naja, aber eigentlich, also jetzt stecken wir ja eigentlich mehr im Abstiegskampf, als wirklich uns irgendwie in Richtung Mittelfeld orientieren zu können. Das war einfach immens wichtig für all das, was jetzt kommt und auch für die Truppe, sind diese 2 Wochen Ruhe zu haben, jetzt glaube ich Gold. Und das wird auch wichtig für das Heidenheim-Spiel sein.
Absolut, und für die ganze Entwicklung und das Selbstverständnis, und man hat das ja auch im Team gemerkt, dass sie da neues Vertrauen in sich selber auch entwickelt haben, ja, und auch ich habe danach Interviews mit Friedel gesehen, ne, wo er halt auch nicht ohne Stolz irgendwie gesagt hat, so, und jetzt guck mal, ne, das war relativ ungefährdet, denn das muss man ja auch sagen, wir können gleich nochmal über unsere eigenen Chancen sprechen, auch vor allem in der zweiten Halbzeit, aber mal ganz ehrlich, St. Pauli hatte in der zweiten Halbzeit, wo sie Druck gemacht haben und die ja teilweise mit 4 Leuten vorne, ne, also mit Innenverteidigern vorne für hohe Bälle, die sie reingestellt haben und Halleluja-Flanken da reingeschlagen haben. Ey, die haben nicht einen Ball aufs Tor gekriegt.
Ja.
Ne, es gab 3 in Anführungszeichen Chancen. Die größte war ein Kopfball von Kaas, der geht 2 Meter drüber. Und die anderen beiden waren
in der zweiten Halbzeit.
Und die anderen beiden waren Weitschüsse von Metcalf aus 20 Meter Entfernung.
Ja.
Ne? Also da muss man schon sagen, das war relativ sauber wegverteidigt. Und kleines Anekdötchen dazu, Thema Marco Friedl, ja, danach gesehen, dass, oder in der im Real Life dann später in den Reaktionen, Interview bei Sky, wo er gefragt wurde, warum mussten denn jetzt alle noch zittern und warum war das denn alles so wackelig dann am Ende?
Mhm.
Und er sagt, habe ich jetzt nicht so gesehen, wie kommt ihr da drauf? Und dann gucke ich eine halbe Stunde später das Interview von Buten und Binnen.
Ja.
Ich glaube von dem Kollegen Dino Bernabeu heißt er, glaube ich.
Ja.
Der Friedl die Frage anders stellt, nämlich, ja, da ist ja hinten nicht mehr viel angebrannt, ne?
Ja.
Und Friedl antwortet, ey, weißt du, was lustig ist? Ich habe gerade Sky-Interview gemacht, der hat mir die Frage genau andersrum gestellt.
Ja.
Aber ich bin komplett bei dir, meinte er. Ja. Ne? So richtig, also eigentlich hatten wir das ganz gut im Griff.
Und das
so,
fand
ne?
ich auch. Also so dieses klassische, oh Gott, noch 4 Minuten Nachspielzeit und es sind noch 10 Minuten und wir führen nur 1-0, oh Gott, das hatte ich wiederum auch überhaupt nicht in diesem Spiel.
Nee, ne? Das hatte ich auch nicht.
Sondern ich habe dann gedacht so, oh, ja, das haben wir ja jetzt eigentlich, das ist gar nicht brenzlig geworden und huch, jetzt ist schon Schluss. Ja, das haben wir ja eigentlich ganz gut hinbekommen. So,
ja,
das war
ich
so
mich
meine
auch,
Wahrnehmung.
Also mehr, ich war, in mir war, sag ich mal, mehr Wut als Angst,
ja
dass wir da nicht einen dieser Konter
reinmachen.
Ja.
Ey, aber jetzt unpopular opinion, ja?
Ja.
Die Čović-Chance, ne?
Ja.
Ey, tut mir leid, wie schlecht ist das ausgespielt? Also
trotzdem kann er ihn doch abschließen.
Ja, na klar, nicht? Aber ich würde mich zu dem Hot Take hinreißen lassen, dass Čović den macht, wenn er den anders zugespielt bekommt.
Ja, wobei er ja schon, er kann sich die Ecke aussuchen, er trifft halt einfach die falsche Entscheidung.
Ja, ich kann ihn sogar
das Ding ist doch von Schmied, ich glaube Schmied.
Ja, genau.
Schmied legt den Ball rüber.
Gewinnt super das Laufduell.
Ja, genau.
Schüttelt mit einem Haken sogar seinen Gegenspieler ab, ja?
Ja.
Und spielt den Ball dann aber nicht in den Lauf, sondern leicht in den Rücken und halb
ja.
hoch.
Ja, das stimmt, wobei ich da zur Entschuldigung sagen muss, ne, da hat Romano schon 85 Minuten lang
wie
ein Berserker da rumgewühlt.
Ja.
Er hat sich den Ball erobert, der Gegenspieler klebt noch irgendwie an ihm und er sieht den Čović und hört das Stadion und will ihn möglichst nicht vertändeln.
Ja.
So wie das, glaube ich, Boniface kurz vorher passiert war, ne, der den Pass dann irgendwie nicht richtig mehr rüberkriegt in der Situation.
Ja,
so, okay, und trotzdem muss man ja sagen, Čović nimmt den Ball trotzdem noch technisch
super.
Richtig sauber
mit.
Er hat noch den Vorsprung vom Verteidiger.
Ja.
Er kann ihn abschließen und aber ja.
Muss er lupfen, ne?
Ja, muss er lupfen.
Weil der Ball trumpft noch, Vasil ist sehr weit draußen.
Ja.
Hätte er sich trauen dürfen.
Und Vasil pokert, das war im Prinzip so eine Heinaktion von Vasil, ne, wo er dann die kurze Ecke, ich sag mal, in einem Jahr versenkt er den.
Ja, wie hätten wir ihn gefeiert, wenn er den macht?
Ja, und wie verdient wäre das auch gewesen?
Ja, das stimmt.
Ne?
Ja.
Das Spiel 2-0 finde ich ein classy 2-0 eigentlich.
Ja.
Ne? Eigentlich haben wir gespielt wie Freiburg.
Ja, ja, doch.
So,
ja.
Waren halt diese eine kleine Nuance, ich sag mal, liebe Grüße, St. Pauli-Fans, Augenhöhe am Arsch, sag ich mal. Ne? Da hat man, ich finde, Entschuldigung.
Kriegt man mit deiner Erfahrung aus der ersten Halbzeit eine ganz neue Bedeutung, Augenhöhe auf Arsch.
Touché. Nee, obwohl lieber nicht touché.
Ja, genau.
Aber vielleicht war das dann doch dieser kleine Vorsprung, Qualitätsvorsprung, den vielleicht Freiburg noch vor uns hat und den wir aber noch vor St. Pauli haben, wenn wir das Ding diszipliniert und zur Not dreckig runterspielen.
Du hast letzte Folge so eine ganz geile Analogie gemacht, die passt hier total. Da hast du gesagt, wer weiß, wenn wir Freiburg am zweiten Spieltag gehabt hätten, hätten wir Freiburg vielleicht geschlagen. Hier würde ich mich zum Hot Take hinreißen lassen, wenn wir St. Pauli am dritten Spieltag gehabt hätten, hätten wir es verloren.
Ja, absolut.
So. Und deswegen,
Weil die in einem anderen Stadium waren.
Genau.
Schon, ne?
Ja, genau.
Ja, also wie gesagt, was mich dann halt auch wirklich, wir sprachen ja ganz zu Anfang drüber, wirklich auch beeindruckt hat, war diese Flexibilität im Mittelfeld. Ne?
Ja.
Also wir sprachen ja in der letzten Folge auch über den Fujita von St. Pauli und wie gut der Sinani geworden ist und wie stabil die alles in allem sich weiterentwickelt haben und wie schwer die zu bespielen sind. Und was unser Mittelfeld da gemacht hat, um diesen Raum zwischen, ich sag mal, den Hauptaufbauspielern Wahl und Fujita und dann Sinani, diese Achse in der Mitte, ne, wo sie ja viel den Ball laufen lassen. Das haben wir mit Pressing also komplett unbewohnbar gemacht.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, von denen hat man ja gar nichts gesehen.
Ey, das war wirklich so stark und ich dachte wirklich, unser Mittelfeld, ich sag mal, wäre so, ja, wie so eine Jugendgang, wie so eine Schlägerbande, wie hier im 1899 Straßenbande, sag ich mal. Ne? Also das war ja wirklich Lust am Raufen, Lust an der Bambule, ja, und auch Puertas, wo es dann gar nicht mehr um Schönspielen und so ging und auch Schmied, es ging nur um Meter verteidigen.
Ja, um
so.
Hoheit, ja, genau.
Wirklich, nur um Hoheit, ne, und also, ja, wundert mich, dass die nicht noch Fujita auch die Schuhe abgezogen haben und die Jacke.
Ja, genau. Haben sie wahrscheinlich dann im Kabinengang gemacht.
Ja, aber das fand ich schon wirklich stark. Also, ne? Ja. Und so kannst du halt auch nicht gegen jeden Gegner spielen und auch schon gar nicht gegen jeden Gegner gewinnen. Und wer weiß, wie das Spiel läuft, wenn du nicht so früh 1-0 in Führung gehst. Aber ich sag mal, für den Task, den wir da hatten, war das schon.
Das kann man, glaube ich, ohne Umschweife so festhalten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Horst Steffen damit wirklich mehr als zufrieden war. Also auch mit der Art und Weise, wie das denn generell gelaufen ist und wie viele verschiedene Facetten das Spiel auch hatte für Werder, ne? Also und wie viele Erkenntnisse man da auch rausziehen kann. Deswegen glaube ich auch. Ich habe nochmal dran gedacht, die haben ja überall diese geilen Schals gehabt. Hast du die hatten wir gesehen auf dem Weg. Wir waren ja, also für alle da draußen, die das vielleicht über Social Media nicht mitbekommen haben, Thomas und ich waren ja gemeinsam unterwegs. Ja, saßen bloß an unterschiedlichen Stellen. Ja, aber sind gemeinsam nach Bremen gefahren und haben dann auch noch da ein bisschen Zeit miteinander verbracht und so. Überhaupt, fernab von allem, wie das dann auch stimmungstechnisch war und so, ne, es ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, wenn du gegen St. Pauli spielst, weil einfach von Anfang bis Ende, vom Bahnhof bis Weserstadion, im kompletten Viertel die Stimmung einfach so wholesome ist.
Ja.
Das finde ich halt schon geil an so einem Spiel, weil du dir halt nirgendwo Gedanken darüber machen musst, wer nervt jetzt hier rum, wer will eine Schlägerei anzetteln, das hast du ja null. So. Ja. Und das war cool und das hat man halt eben auch gesehen, nur ganz kurz nur, dass die Werder-Ultras halt eben auch Freundschaftsschals überall verkauft haben. Nicht nur an ihren Ständen, ne, die ja immer vor der Ostkurve haben, sondern halt eben auch irgendwie, die hatten Leute stehen am Tunnel zum Peterswerder und auf dem Vorplatz und an diversen anderen Stellen noch so, dass man sich quasi überall so einen Freundschaftsschal kaufen konnte. Und die sahen geil aus, ich habe mir auch einen gegönnt. Du hast ja auch einen gekauft, ne?
Ja, und zwar da direkt in dem Tunnel, gleich bei dem ersten, gleich beim ersten Angebot. Ja. Und habe ich aber, muss ich zugeben, hier an unsere gute Freundin Verena, St. Pauli-Fan, weitergeschenkt, weil es mir nicht gelungen ist, ein Ticket zu besorgen für sie, was sie ihr versprochen hatte. Aber wie gesagt,
So umsichtig ist er, der Thomas, ne?
Werder verbindet, ne? Man muss Opfer bringen, weil die drei Punkte bleiben hier.
Und mit einem 1-0-Sieg im Rücken verschenkt man sowas auch gerne, ne?
So, meine Lieblingsanekdote war, wie wir zuerst um 14 und dann gesagt haben, oh, vielleicht einen Ticken später, lass uns doch um 13 Uhr am Eisen treffen für ein schnelles Bier.
Ja. Genau.
Dann um die Ecke kamen und dachten, okay, gezapftes Kleines dauert 70 Minuten.
Ja. Verkehrsinfarkt auf dem Silval, weil alle ins Eisen wollten.
Ja, es war herrlich.
Ja. Ich hatte mit Nando, dem Chef vom Eisen, noch kurz geschrieben und hatte sogar noch versucht, irgendwie reinzukommen in den Laden. Forget it.
Ja, ja, du hast keine wolltest Chance. Dich. Ja, ich gehe mal gucken.
Ja, genau. Ja,
dann glaube ich, bist du so per Stage Diving wurdest du dann von der Masse wieder rausgetragen.
Rausgespült von der Welle. Ja.
Ohne Bier natürlich.
Sind wir frohen Mutes einfach weitergezogen und haben uns irgendwo einen Fußpilz geholt.
Ja.
Und sind dann in Richtung Stadion gelaufen, was auch schön war. So,
total schön. Ja. Total schön. Da haben wir dann ja auch noch die Verdi Bianco Pazzo,
genau,
Leute getroffen,
am Taubenschlag,
die
ja, genau,
Ticket bekommen haben. Till war auch da. Ach, nee, das war alles toll. Aber kurze Frage nochmal. Die letzten Male gab es ja Corteo, gemeinsame Choreo.
Mhm.
Diesmal nicht, ne? Ist das nur Liebe oder sind wir nur noch gute Freunde?
Ja, da kann, lässt sich ja nun viel, also lässt sich ja nun, ließe sich ja nun trefflich drüber spekulieren. Ich sag mal so, ne, wenn die Werder Ultras an 17 verschiedenen Orten rund ums Stadion Freundschaftsschals zu St. Pauli verkaufen, dann würde ich mich jetzt zu der These hinreißen lassen, dass es sich immer noch um Liebe handelt. Zumal, ja, okay, ich habe ja, ihr seid nach dem Spiel relativ schnell los, ne?
Ja.
Weil ich bin dann irgendwie gegen späten Abend noch kurz Richtung Viertel und hatte gedacht, ja, vielleicht treffe mich noch mit ein paar Leuten irgendwie auch Richtung Eisen. Ey, das Viertel ist aus allen Nähten geplatzt. Also es war so voll und es waren noch so viele St. Pauli-Fans auch dabei und haben das halt genossen, dass das halt auch geht. Deswegen, ja, ich würde schon sagen, also da ist in der Beziehung kriselt's nicht, ne? Da ist alles in Ordnung.
Gut, und ansonsten machen wir eine grün-braune Paartherapie.
Ja, das klingt auch schön, ja. Eine grün-braune,
ja, ist es ja. Mhm. Und ich dachte, die seien alle in meinem Metronom gewesen, die St. Pauli-Fans. Aber dann waren es wohl doch nicht alle. Dann
waren ein paar mehr vielleicht.
Fühlte sich das wohl nur so an. Ja, ey Mann, schön war's, auf jeden Fall. An dieser Stelle möchte ich noch unseren Hörer Andreas aus dem Emsland grüßen, aha, den ich nach dem Spiel noch getroffen habe, beziehungsweise, das klingt jetzt so, als sei das von mir ausgegangen, der mit seiner kleinen Tochter vor mir ging und irgendwie ich scheinbar mit ein paar Bier drin wieder zu laut am Reden war und er sich dann umdrehte, ich habe gerade deine Stimme, bist du nicht der Typ vom Wurm-Podcast?
Ja,
und ich war wirklich... Das war so schön, Andreas. Beste Grüße auch an deine Töchter, die sich ein bisschen erschreckt haben, wer der Typ mit der Brille und dem Bart ist, der mit deinem Papa spricht. Aber wir haben der ganzen Familie gewunken, stellvertretend. Ganz, ganz toll. Beste Bubble. Das wollte ich nur mal erwähnen.
Und das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich hätte die Frage mit Nein beantwortet.
Ja.
Das wäre mir zu unangenehm gewesen. Ja, aber es war schön. Wie gesagt, und nochmal, ne? Wir haben uns ja selbst vom scheiß Wetter irgendwie nicht unterkriegen lassen und unterm Strich war das dann einfach ein schöner Tag. Es war wirklich einfach ein schöner Tag. So.
Das war absolut so. Absolut. Allerdings, wir sind noch ein bisschen die zweite Hälfte schuldig. Ja. Was sagst du? Thema Boniface. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, meinten wir ja letzte Folge schon, Boniface ist der neue Duxch.
Ja,
und wenn man sonst keine Probleme hat, dann lass uns über Körpersprache reden. Körpersprache.
Ja.
Die Körpersprache ist wieder da.
Ja, und du wirst lachen, aber weißt du, was meine erste Assoziation war in den Szenen, die er hatte? Max Kruse zu Saisonstart.
Ja, das ist ein bisschen.
Also auch vom Bewegungsablauf, so dieses, so wenn man so ein bisschen, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ne? Also ich sitze im Glashaus und schmeiß mit Steinen, ne? Aber wenn der rennt und man so das Gefühl hat, okay, es kommt erst Bauch, 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 dann kommt lange nichts und dann kommen Beine und Arme.
Ja,
also ich sag's mal fair, er wirkt nicht zu 100% austrainiert.
Ja.
Ja, aber und das gehört auch dazu und das war bei Max Kruse nämlich genauso, wenn der den Ball hat, dann hast du erstens immer die Hoffnung, dass er was macht und zweitens siehst du halt eben auch, dass der mit dem Ball einfach deutlich mehr kann als ganz viele andere Profifußballer.
Ja.
So, ne, denn zum Beispiel die Riesenchance, die er dann vergibt, knallhart, das ist halt dann auch wieder so gut gemacht. So,
ja,
ne?
Die macht er, die kreiert er aber auch ganz alleine für sich. Ne?
Ja.
Ich möchte mal zwei Sachen. Ne? Einmal muss ich teile den Eindruck, den Max-Kruse-Vergleich, wobei ich sagen muss, also Max, da war ja wirklich also fast schon ein bisschen Wampe zu sehen. Auch bei Ailton damals war das ja auch teilweise so, dass man dachte, oh, da gab es aber ordentlich Munition. Da
gab es Nutella im Sommer. Nutella
in der Sommerpause. Ja, genau. Der Nutella, der große Nutella-Sommer von 2004.
Ja.
So, und auch diese Vergleiche, Cater 2.0, ja, bei aller Kritik finde ich ungerecht, denn selbst so schnell ist Nabi Cater nie gelaufen, ja, im Werder-Trikot.
Das wunderbar,
vielleicht, ja, das eine Mal, als er nicht in den Bus einsteigen wollte nach Leverkusen und zu seinem Auto gerannt ist, ne, aber selbst so schnell wie in der vermeintlich langsamen Konterszene war Nabi Keita nie.
Ja, und wie gesagt, man hat halt immer die Hoffnung, ja okay, dann lass ihn halt nicht schnell genug sein. Die Technik, um die trotzdem nass zu machen, hat er.
Ja, ja, Mann, und das ist ja auch das Ding, ne? Ey, wenn er den reinmacht,
wenn
der, dann
so
ist das ein Traumtor, ja, wo er dann zwei Leute aussteigen lässt und er wackelt die ja, klar wird er eingeholt und so, aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass er von Anfang an das Ziel hatte, durchzurennen. Ich hatte eher den Eindruck, dass er immer geguckt hat, kann ich ihn noch querlegen?
Ja, oder halt eben auch das, oder auch dann gemerkt hat, okay, scheiße, ich komme hier nicht weg.
Ja,
sie
das
holen
kann
mich
auch sein.
Ein. Scheiße, sie holen mich ein. Scheiße, ja, sie holen mich ein.
Ja. Und trotzdem lässt er zwei Gegner ins Leere laufen und kommt noch frei zum Schuss. Ne? Und ne? Ja. Seine Mitspieler meinten ja, im Training haut er die dann reihenweise oben in den Knick.
Ja, genau.
Ne? Und das darf man ja auch nicht vergessen bei aller Kritik. Wir haben den nicht eingekauft als Ersatzmann für Berg oder so. Ja. Ne? Das ist kein Sprinter-Stürmer. Nee, nee, nee.
Das war nicht Kernaufgabe, das stimmt schon. Was ich noch gedacht habe ist, und das ist dann was, wo ich dann auch wieder denke, ja, bist dann doch ein Guter. Er hat danach halt dann bei Instagram, hat er dann nochmal auch genau diese Szene gepostet, wo er den Ball verschießt und hat dann irgendwie sinngemäß drüber geschrieben, ich ärgere mich immer noch drüber.
Ja, so, und ne? Ich finde, das hat man auch in den Szenen danach gesehen.
Total, ja.
Ne? Ich danach in den Zusammenfassungen, ne, alle stehen da und freuten sich und waren stolz und klatschen ab und Boni dazwischen wie ein beleidigtes Kind.
Ja.
Ne? Und zwar halt nicht irgendwie doof beleidigt oder, ne, sondern von sich selber einfach enttäuscht.
Niedergeschlagen, ja, genau.
Ja, und ich bin echt, ey, ich sag ganz ehrlich, ey, lass den Jungen in Ruhe. Der will einfach nur, der will spielen und der will irgendwie geliebt werden.
Ja, ey, und ne, ganz ehrlich.
Und der will teilen, der will seinen Beitrag irgendwie leisten und überpowert da ein bisschen. Erinner dich auch an die Szene, wo er eingewechselt, war das gegen Freiburg? Nee, gegen...
Freiburg, wo er überall war.
Ja, wo er völlig übermotiviert. Ne? Der will halt, ich meine, das ist halt irgendwie ein kleiner, verspielter Junge im Körper, gefangen im Körper eines Preisboxers.
Wart mal,
weißt
ab,
du?
Wart mal ab, bis der sein erstes Tor vor der Ost macht.
Ja, so. Und der macht mir irgendwie, ne, das, ich glaube, da darf man halt auch nicht so streng sein. Es sind nicht, das ist halt einfach...
Ja.
Ein Junge, der ist halt nicht wie alle anderen, aber das macht ihn halt auch besonders und das sind genau wie mit Spielern wie mit Max Kruse und Ailton.
Ja.
Ne? Man muss denen ein bisschen mehr Tanzfläche geben, wenn man alle Qualitäten und 100% Energie von denen auch haben will.
Ja, man muss auch wissen, wie man die zu nehmen hat, ne? Diese ganzen komischen Sachen, die da, jetzt stürzen sich die Medien so auf diese komischen Instagram Nonsens, den er da postet. Oh, ja, ne? Also
easy. Die Mannschaft lacht sich kaputt darüber.
Ja.
Die macht sich einen Spaß draus, ne?
Ja.
Das klang auch durch in so einem Friedel Interview war das, ne? Wie er meint, ja, dann lesen wir das alle und dann fragen wir uns und dann lachen wir uns kaputt. Ja,
mit so, ne? Boniface lachen wir uns kaputt.
Ja, natürlich mit ihm. Ne?
Ja.
Und rein sportlich, wenn man den Impact nochmal betrachtet, ne? Auch gegen St. Pauli war wieder der erste Ballkontakt, hätte schon wieder das Spiel verändern können.
Mhm.
Ne? Denk an den Pass mit seinem ersten Ballkontakt, was war das in Gladbach? Ne?
Ja.
Und dieses Mal, er kommt rein, Befreiungsschlag Werder und er gewinnt das Kopfballduell an der Mittellinie.
Mhm.
Und da sind wir auch schon fast durch
mit
Čović, glaube ich, und der verliert dann irgendwie den Ball. Aber selbst da hast du schon eine Veränderung wieder mit dem ersten Kontakt gehabt. Ne? Also, lass den in Ruhe, ey, Seid nicht so streng mit dem.
Ja, ich glaube halt auch, das ist jetzt so ein klassisches Beispiel dafür, wo die Zeit für ihn spielt Und wir werden, glaube ich, wenn der sich nicht verletzt, dann werden wir den von Woche zu Woche besser erleben. Und wir werden, glaube ich, mit dem wirklich, also das würde ich mir wirklich wünschen. Und wir werden mit dem, glaube ich, echt noch Spaß haben.
Glaube ich auch.
Glaube ich wirklich. Das glaube ich wirklich. Ja, aber das dauert jetzt erstmal wieder 2 Wochen, bis wir ihn zu sehen kriegen, ne?
Das ist wahr.
So. Achso, ganz kurz, quasi vielleicht als Abschluss für das Spiel gegen St. Pauli. Wie war gerade die Aufstellung noch gleich?
Oh, ich hatte Boni in der Startelf. Ja, das nicht. War falsch.
Ich hatte 11 von 11.
Du hattest 11 von 11.
Wollte ich hier nur mal so, fallen lassen, ne?
Hut?
Ich hatte einen Gin,
mein Freund.
Ja, ein blindes Huhn findet auch ein Korn. Aber ja. Das kommt ja selten genug vor, deswegen hier ein bisschen das Schulterklopfen auf die eigene. Bei den
dass
Tipps.
Gin mal Flügel gespielt hat und Schmied auf der 9, das übersehen wir.
Da habe ich mich gar nicht festgelegt. Da habe ich mich gar nicht. Ich habe nur gesagt, wer auf dem Platz steht. Da habe ich hier taktische Ausrichtung, da bist du ja der Experte für. Da bleibe ich ja mal vage.
In Ordnung. 2-1 hatte ich getippt.
Und ich 3-2. Und ich würde sagen, unentschieden, ne, zwischen uns beiden, weil ein Torunterschied.
Ja, so kann man sich das alles so zurechtklöppeln, wie man es gerne hätte. Ne?
Alternative Fakten
ist en vogue, habe ich gehört. Fritz war im Doppelpass, hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht. Habe nur so 1-2 Zitate gelesen. Aber das liegt dann
weniger an Fritz. Dann wird es wohl um Bayern München gegangen sein.
Ja, genau. Es liegt dann weniger an Fritz, sondern eher an der Sendung Doppelpass. aber ich habe halt eben unter anderem einen Satz gehört, der dann von irgendwelchen komischen, windigen Sportjournalisten, schöne Grüße, wieder interpretiert worden ist, als Fritz zählt Boniface an.
Stark.
Ja, aber da hat Fritz halt eben einfach nur gesagt, ja, Boni muss halt eben auch sehen, dass eben das nicht nur eine Chance für uns ist, dass der bei uns spielt, sondern das Jahr ist für ihn auch eine Chance, weil es eben nach der Zeit bei Werder noch eine Zeit seiner Karriere gibt und er muss halt eben auch gucken, dass er sich weiter im Gespräch hält und einen Markt für sich sich erarbeitet. Und da hat er ja komplett recht. Also ist ja so.
Könnte. Die einen sagen, er spricht eine Selbstverständlichkeit aus, anderen sagen, er zählt Boniface an.
Was für ein Quatsch.
Kann natürlich jeder so interpretieren, wie man möchte. Interpretationsspielraum, Überleitung aus der Hölle. lass ich auch mal bei der Verflechtung von Markus anfangen, bei Fortuna Düsseldorf.
Oha, ja.
Ne, da erinnere ich an den netten Auftritt von Tarek Brauer bei unserem Pazzo-Sommerfest, liebe Grüße, der auch darauf angesprochen wurde im Rahmen von Butter bei die Fische. Ne, es sind entweder oder, da fiel dann auch oder Markus Anfange, meinte er, schwierig.
Ja, gut.
Ich lasse das mal so stehen. Ja. Samstag ist Nordderby der Frauen.
Ja. Habe ich auch, und sind auch mittlerweile wirklich sehr viele Karten verkauft, aber es gibt noch welche, ne? War so mein letzter Stand.
Etwas über 30.000 verkauft.
Es genau,
gibt noch eine
gehört,
Menge Oberrang, glaube ich.
Ja. Leute, hin da.
Ja. Ne? Block 37 ist aber, glaube ich, angenehmer, wenn man neben St. Pauli-Fans steht und nicht neben HSV-Fans.
Ja.
Aber gut.
Ja. Also deswegen, da gibt es noch genügend Karten. Super Gelegenheit, da einen Support zu schaffen für die Frauen. Weserstadion sowieso immer ein Highlight. Das letzte Nordderby im Weserstadion. Wenn ich das richtig erinnere, war das eine ziemliche Sause.
Mhm. Ja.
Oder zumindest, es war glaube ich gar kein Nordderby, sondern es war ein Bundesligaspiel, aber es war auf jeden Fall voll und es war eine geile Stimmung, also deswegen hin da, auf jeden.
So.
Ja, und ansonsten, guckst du dir Deutschlandspiele überhaupt an?
Eigentlich nicht mehr so, ich habe auch ein bisschen Angst vor diesem großen Gegner Luxemburg. Was mir nur aufgefallen ist, da merkt man mal wieder, wie lange wir uns kennen, und du bist ja wirklich ein friedliebender Mensch, der jetzt nicht persönlich auf Leute reagiert und sich so triggern lässt. Es gibt allerdings Ausnahmen.
Ja.
Und einen, ich würde ihn fast als deinen fußballerischen Erzfeind bezeichnen, auf den triffst du in der Länderspielpause wieder, zumindest im Fernsehen.
Der Erzfeind, der nicht weiß, dass ich existiere, aber ja, mein Erzfeind ist er. Ich habe es ehrlicherweise ausgeblendet gehabt und du hast es mir dann sagen müssen, aber ja, der Trigger ist sofort wieder angesprungen, als du diesen Namen nanntest. Nationaltrainer bei Luxemburg ist Jeff Strasser.
Oh. So, und ich weiß, viele haben dich getriggert, ne? David Jarolim, Pierre-Michel Lasogga, ne? Kingsley Coman, alles Sachen, wo du die Faust ballst in der Hosentasche, aber dich noch unter Kontrolle hast, was die Aggression angeht. Bei Jeff Strasser allerdings.
Komme ich aus der Hose, wie man so schön sagt.
Ja, die Älteren erinnern sich ich würde sagen, wirklich ein Henker auf dem Fußballplatz.
In jüngster Vergangenheit leicht gematcht von Chor.
Ja, Dominik Chor in Rheinkultur spielte damals bei Kaiserslautern auch in der größten Tretertruppe. Ja. Jeff Strasser gegen Stefan Chapuisat. Das waren Duelle, die laufen heute unter Mixed Martial Arts. Ja,
wobei Stefan Chapuisat gehörte für mich auch zur Hassriege. Kannst du dich noch daran erinnern, dass Rune Bratzett mal gefragt wurde, wer war der übelste Gegenspieler, gegen den sie je gespielt haben? Und er sagte, wie aus der Pistole geschossen, Stefan Chapuisat?
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, so, im Strafraum bei Ecken und so, der hat alles gemacht. Kratzen, in die Weichteile kneifen, beißen, shit-talken.
Was damals ja auch sehr beliebt war, als man noch lange Stollen hatte, sich dann mit der Hacke auf die Zehen des Gegenspielers stellen und richtig reindrücken. Ja. Und wenn die Ecke kommt, sich damit abstoßen. Ja.
Da hatte Winning Ugly noch eine andere Bedeutung.
So. Mehr große Werder-Geschichten und offene Fragen könnt ihr hören, und ich empfehle es nochmal ausdrücklich, die Höhle der Möwen, Werder-Quiz-Podcast mit unseren lieben Freunden und Kollegen Till und Jörn. Die Ausgabe für Oktober ist raus und Gast und Kandidat ist mein lieber Freund und Pazzo-Kollege Timo Mattis, der sich richtig gut präsentiert und verkauft hat. Hört mal rein, findet ihr auch überall auf allen gängigen Portalen. Guck mal, wir werben mehr für andere Podcasts als für unseren eigenen. Aber gut, das macht ja nichts. Dann hänge ich noch dran. In der November-Ausgabe dann ein gewisser Thomas Kuhlmann
als Gast. Von dem habe ich gehört, der soll ein wandelndes Lexikon sein, wenn es um Werder geht.
Ja. Und wo wir gerade bei Prominenten... rede das mal weg, ich mach den Satz mal schnell tot. Aber wo wir gerade bei prominenten Ex-Fußballern waren, weißt du, wer jetzt bei den Ryans in Wrexham spielt?
Nee.
Issa Kabore.
Ach, ernsthaft?
Erinnerst du dich?
In welcher Liga sind die mittlerweile?
Ich glaube, zweite oder dritte.
Ah, echt? Sind die schon so weit hochgekommen? Ja, dann würde ich sagen, Issa, ne? Alles Gute.
Ja. So schön.
Lässt sich ja bestimmt ein bisschen verdienen. Ey, da muss ich mal wieder einen Blick reinwerfen. Das finde ich ja eigentlich ganz geil.
Ja, da hätte ich auch nicht gedacht, dass man da...
Ich habe übrigens gerade gesehen, weil wir gerade bei Thema England sind, ne? Wusstest du oder hast du mitbekommen, dass Josh Sargent mittlerweile angeblich 20 Millionen wert ist? Der wertvollste oder einer der wertvollsten Spieler der Championship?
Okay.
Also scheint da, ich habe den lange nicht mehr verfolgt, aber das scheint bei dem einigermaßen zu laufen. Wohingegen Marvin Ducksch, schöne Grüße, habe ich glaube ich gelesen, immer noch keine Torbeteiligung und Marktwert halbiert.
Ja, und der war jetzt auch gerade, wo spielt er jetzt?
Bei Brentford, ne?
Southampton.
Oh Gott, wir wissen es beide nicht genau. Ja, also auf jeden Fall in der Championship. Ja.
Auf jeden Fall hat das Team nämlich gegen Wrexham gespielt.
Ah, dann spielen sie zweite Liga.
Das wollten wir nämlich nachgucken, ob Ducksch gespielt hat. Leider nicht im Kader, aber wie gesagt, Kabore bei Wrexham.
Aber der gilt halt als Leistungs... Oh Gott, jetzt werden wir gemeint. Nee, das hat Jan nicht gesagt, das hat er auch nicht so gemeint.
So.
Genau der richtige Zeitpunkt, um hier den Schlussstrich zu ziehen, zumindest für diese Folge. Ja. Ihr Lieben, das war unser kleiner, jetzt dann doch 52-minütiger Recap zum St. Pauli-Spiel. Jetzt ist Länderspielpause, am Wochenende kommt von uns also voraussichtlich nichts. Aber wir werden es uns nicht nehmen lassen, hoffe ich, vor dem Heidenheim-Spiel noch eine Folge aufzunehmen. Ich bin allerdings von Montag bis Mittwoch noch in Dänemark. Da müssen wir mal gucken, wann wir das genau machen, aber das kriegen wir hin.
Ne? Machen wir.
Gut.
Machen wir so.
In diesem Sinne, meinen Süßen, nochmal vielen Dank für das schöne Wochenende, oder wenigstens den schönen Samstag. Es hat Spaß gemacht.
Mhm. Kann ich nur zurückgeben.
Die Aufnahme genauso, und ihr da draußen kommt gut durch die Woche, und ihr hört uns bald wieder. Bis dahin sagen wir Tschüssi, Kowski.
Work-Life-Balance, bleibt im Gleichgewicht. Danke fürs Hören.
Ciao.